Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Humanes Papillomvirus. Sagt Ihnen das was? Im Moment viel im Gespräch, weil die ständige Impfkommission nicht zufrieden ist mit der Impfquote gegen das Virus in Deutschland. Deshalb der Vorschlag, es soll an Schulen geimpft werden. Flächendeckend. Das diskutieren wir heute in unserem Schwerpunkt. Und wir bleiben dann auch beim Thema Gesundheit. Frauen und Männer erkranken unterschiedlich. Doch das wird in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern noch viel zu selten berücksichtigt. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Vorher aber soll es an dieser Stelle um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gehen, in Verbindung mit der Wissenschaftsfreiheit. Die ist Kritikerinnen und Kritikern zufolge bedroht, wenn Forschende zum Beispiel symbolträchtige Gastprofessuren nicht antreten dürfen, weil sie sich positioniert haben. Im aktuellen Fall in Köln, da geht es um die bekannte US-Philosophin Nancy Fraser. Sie sollte in 4 Wochen an der Universität die diesjährige Albertus-Magnus-Professur antreten. Heute hat die Unileitung mitgeteilt, sie habe mit großem Bedauern die Einladung an Fraser widerrufen. Grund sei, dass die Philosophin im November 2023 den offenen Brief Philosophy for Palestine unterzeichnet hat. Darin steht unter anderem, dass die Geschichte der Gewalt in Nahost nicht erst mit dem Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober 2023 beginne. Der Rektor der Universität Köln, Jaibrato Mukherjee, ist im Moment in Israel unterwegs. Wir haben ihn telefonisch kurz vor der Sendung erreicht und ich habe ihn gefragt, es gibt ja nachweislich diese Unterschrift von Professorin Fraser, aber weder hat sie selbst zum Konflikt gearbeitet, noch sind Veranstaltungen, die sich damit befassen, in Köln geplant gewesen. Also warum diese Ausladung?
Uns geht es bei der Bewertung der Frage ja nicht darum, ob Frau Fraser an der Universität zu Köln auftreten kann oder nicht, sondern die Albertus-Magnus-Professur ist eine besondere Ehrung der Gesamtuniversität. Damit ist auch der Eintrag ins Goldene Buch der Universität verbunden. Der Gast hat die größtmögliche Ehrung als Gastprofessor in der Gesamtuniversität. Und natürlich ist es dann schwierig, das in Übereinstimmung zu bringen mit dem Aufruf zu einem Boykott israelischer Partnerinstitutionen, der auch in diesem Statement Philosophy for Palestine drinsteckt. Wenn wir doch gerade als Universität zu Köln so viele Verbindungen zu Partnerinstitutionen in Israel haben. Insofern ist es eine Frage der Ehrung und ob die Ehrung angemessen ist. Es geht gar nicht darum, ob Frau Fraser auf Einladung einer Kollegin oder eines Kollegen grundsätzlich eine Vorlesung halten kann, auftreten kann an der Universität zu Köln, ihre Positionen auch deutlich machen kann.
Trotzdem war das ja genau damit verbunden, dass sie kommt und hier eben Veranstaltungen hat. Und wenn wir jetzt zum Stichwort Wissenschaftsfreiheit mal drauf gucken, wenn wir Hochschulen als Orte verstehen, die intensiven und auch kontroversen Austausch über gesellschaftliche und politische Konflikte fördern, genau ein solcher Ort ja auch sein wollen, über nationale Grenzen hinweg. Passt das dann mit einer Ausladung zusammen aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie sprechen einen Punkt an, für den ich auch die Verantwortung übernehmen muss. Insgesamt als Rektor das Stichwort Ausladung, dass wir spät, manche würden sagen zu spät, diese Erkenntnis gewonnen haben, dass wir hier eine Inkompatibilität haben zwischen der Position von Frau Fraser zum Nahostkonflikt und zu Israel einerseits und der Ehrung durch die Albertus-Magnus-Professur. Aber wie gesagt, es geht hier um die Ehrung als Albertus-Magnus-Professorin der Universität zu Köln. Das ist jetzt keine Frage der Wissenschaftsfreiheit, denn es geht ja ausdrücklich nicht darum, etwa wenn das Stichwort Cancel Culture fällt in diesem Zusammenhang, ihr nicht zu gestatten, dass sie an der Universität zu Köln nicht auch auftreten könnte, dass sie nicht sprechen könnte zu einem Fachthema, zu anderen Themen. Es geht hier wirklich um die Frage der größtmöglichen Ehrung durch die Universität zu Köln. Und da sind wir zur Einschätzung gekommen, nein.
In Ihrer Stellungnahme heißt es, Sie hätten vor der Absage noch mit Frau Fraser gesprochen. Was hatten Sie sich von diesem Gespräch erhofft, beziehungsweise was hätten da für Worte fallen müssen, damit diese Absage eben nicht kommt?
Na, dazu gab es jetzt keine Vorgaben. Und natürlich haben wir uns an Frau Fraser gewandt, mit der Fragestellung, ob es andere Möglichkeiten gibt, je nachdem, wie sie sich zu ihrer Unterschrift unter dieser Erklärung positioniert. Möglicherweise hätte sie auch selber die Frage aufgeworfen, warum sie eine Ehrung von einer Universität haben will, die so viele intensive Beziehungen nach Israel und zu israelischen Partnerinstitutionen hat, wenn sie doch gerade zum Boykott all dieser institutionellen Verbindungen zu Israel aufruft.
Und genau das hätten Sie sich erhofft, dass sie sich da klar positioniert?
Ich hätte von mir erhofft, dass sie so wie sie das ja auch in einem entsprechenden Interview im Standard gemacht hat, zu Einzelaspekten dieser Erklärung, dass sie uns einfach erläutert, wie jetzt im März, April 2024 ihre Position ist, dass wir auch einfach damit umgehen können. Im Moment müssen wir einfach davon ausgehen, da gibt es eine Erklärung, da ist ihr Name drunter, sie macht sich die Inhalte dieser Erklärung einschließlich des Boykottaufrufs gegenüber israelischen Partnerinstitutionen vollständig zu eigen. Und damit müssen wir dann eben auch umgehen, wenn es keine weitergehenden Informationen von ihrer Seite gibt. Aber es ist eine Abwägungsentscheidung und ich kann auch verstehen, wenn der eine oder die andere das kritisch bewertet. Und das nehme ich natürlich auch zur Kenntnis.
Was glauben Sie, welche Wirkung auf die internationale Forschungswelt wird Ihre Absage der Universität Köln jetzt haben?
Das ist ja ein umstrittenes Themenfeld. Wir haben unterschiedliche Positionen dazu. Mir ist wichtig, deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass Kolleginnen und Kollegen, Professoren und Professoren, auch aus dem Ausland, auch wenn sie bei uns zu Gast sind, nicht Stellung nehmen können. Es gibt keine vorgegebenen Meinungen, keine Gesinnungstests. Hier geht es um die Frage, will die Universität zu Köln eine Auszeichnung verleihen als Gesamtuniversität mit all dem, was ich eben genannt habe, an Seitenaspekten, die dazugehören. Von daher glaube ich, dass diese Frage im Kern die Vernetzung der Universität zu Köln mit der internationalen Forschung nicht berühren wird.
Professor Jobrato Mukherjee, Rektor der Universität Köln, zur Absage der Albertus-Magnus-Professur 2024. HPV. Diese Abkürzung steht für Humanes Papillomvirus. Diese Viren sind gefährlich. Sie können zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs verursachen. Etwa 1500 Frauen pro Jahr sterben in Deutschland daran. Dabei gibt es zuverlässigen Schutz, eine Impfung für Kinder und Jugendliche. David Beck mit Hintergründen.
Damit aus einer normalen Zelle ein bösartiger Tumor wird, muss viel passieren. Im Nachhinein lässt sich fast nie mit Sicherheit sagen, woran es genau lag. Deswegen dauerte es auch so lange, bis etwa das Rauchen als gesichert krebsauslösend galt. Man konnte es einfach nie beweisen und auf frischer Tat ertappen, lässt sich der Zigarettenqualm bis heute nicht. Bei humanen Papillomaviren ist das anders. Die Viren verändern das Erbgut der Zelle so, dass sich diese zu einer Krebszelle entwickeln kann. Das ist bekannt. Dass ein Krebs von einem Virus ausgelöst werden kann, macht es möglich, den Krebs besser vorzubeugen. Einmal kann man versuchen, die Übertragung des Virus einzudämmen. Viel erfolgreicher ist aber eine Impfung, wie sie gegen HPV in Europa seit 2006 zugelassen ist. Sie galt lange als Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. HPV-Viren sind die Hauptursache für diesen Krebs und er ist der häufigste durch diese Viren ausgelöste Krebs. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts erkranken in Deutschland jedes Jahr ungefähr 4.500 Frauen daran. Doch auch Männer können als Folge einer HPV-Infektion Krebs bekommen. Zu Anal-, Penis- und auch Mund- und Rachenkarzinomen kann eine Infektion mit HPV-Viren zum Beispiel führen. Insgesamt sind es etwa 7.700 Krebserkrankungen, schätzen Experten, die jedes Jahr durch HPV ausgelöst werden. Hauptsächlich wird das Virus sexuell übertragen, auch durch Anal- und Oralverkehr. Aber auch über sehr engen Körperkontakt und selten durch eine Schmierinfektion übertragen sich die Viren. Kondome können eine Infektion also nicht so zuverlässig verhindern wie eine Impfung. Deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung auch für Jungs und zwar vor dem ersten Geschlechtsverkehr, also für alle Kinder zwischen 9 und 14 Jahren. In Ländern mit einer hohen Impfquote, zum Beispiel Schweden, zeigt sich, dass durch HPV ausgelöste Krebsarten weniger werden. In Deutschland sind die Quoten noch zu gering, um einen deutlichen Effekt zu erkennen. Nur etwa die Hälfte der Mädchen und ein Drittel der Jungen sind derzeit geimpft.
Geimpft gegen das HPV-Virus. Zu wenige Kinder und Jugendliche sind derzeit immunisiert, wie gehört. Und das treibt die STIKO, also die Ständige Impfkommission, auch um. Sie hat deshalb ein flächendeckendes Impfprogramm an Schulen gefordert. Jörg Dötsch ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und ich wollte von ihm wissen, einerseits haben wir diese niedrigen Impfzahlen, andererseits ist aber laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krebsforschungszentrums eine Mehrheit für eine freiwillige HPV-Impfung. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
Ja, es ist immer so, dass wenn ein unmittelbarer Effekt einer Maßnahme zu sehen ist, dass Menschen dazu neigen, sie leichter zu verstehen und vielleicht auch leichter anzunehmen. Bei der HPV-Impfung ist das ja ein sehr langfristiger Effekt, den wir sehen. Wir verhindern damit eine, insbesondere bei Mädchen, aber auch bei Jungs, möglicherweise eine Krebserkrankung im späteren Leben, und das ist noch ganz viele Jahre entfernt.
Das heißt, es liegt so weit weg, deshalb kümmert man sich jetzt nicht drum. Die Idee der Ständigen Impfkommission ist ja, das breiter aufzustellen und in Schulen zu impfen. Befürworten Sie diese Idee?
Ich finde insgesamt, dass die Schulen ein sehr guter Ort sind, um Gesundheit, Kompetenz stärker zu vermitteln, um die jungen Menschen, denn dort kommen sie ja alle zusammen, altersgerecht zu erklären, was wichtig ist, um sich ein Leben lang gesund zu halten. Und da gehört natürlich die Aufklärung in die Impfung ganz sicher mit dazu und wo es möglich ist, eben auch die Impfung selbst. Natürlich ist es wichtig, dass das nicht unter einem Druck entsteht. Es ist immer noch eine freiwillige Situation und der begegnen wir, indem wir die Menschen gut aufklären, indem wir ihnen ganz klar vermitteln und sie davon überzeugen, dass diese Impfung ihrer Gesunderhaltung dient.
Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, das ist eben eine sehr persönliche Entscheidung und die gehört in eine Praxis und nicht an die Schule, auch weil der Kinderarzt oder die Kinderärztin das Kind oder den Jugendlichen sehr gut kennen und dessen mögliche Krankheitsgeschichte auch persönlich kennen und deshalb gut beraten können.
Das ist immer richtig. Ich glaube, wir sollten, gerade wenn wir so geringe Zahlen haben an geimpften Mädchen und Jungs, sollten wir versuchen, alle Situationen zu nutzen. Den guten persönlichen Kontakt in der Praxis, und der führt ja dazu, dass dann sozusagen ein Viertel beziehungsweise die Hälfte der Jugendlichen geimpft ist. Und für die anderen, die drei Viertel Jungs und die Hälfte der Mädchen, die noch nicht geimpft sind, ist es wichtig, dass wir neue Möglichkeiten eröffnen, und die können wir mit der Schule finden.
Das Landesschulamt in Sachsen hat sich dazu geäußert und die widersprechen Ihnen und die sagen, die Impfung liege in der Eigenverantwortung der Erziehungsberechtigten. Und ich glaube, dass da nochmal das Thema Druck, was Sie gerade schon ansprachen, ein bisschen aufpoppt. Eltern könnten sich ja, wenn so eine Impfkampagne, Aufklärung geschieht an Schulen, auch unter Druck gesetzt fühlen. Und wir wissen ja zum Beispiel durch die Corona-Pandemie und die Diskussion damals, dass Druck das falsche Mittel ist. Wie umgehen wir das, beziehungsweise wie können wir da den Druck wieder rausnehmen?
Da bin ich ganz bei Ihnen. Also unter Druck sollte eine Impfung nicht erfolgen. Sie sollte dann in der wirklichen Überzeugung erfolgen. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man einen Zugang findet, der leichter ist, der niederschwelliger ist wie die Schule, dann kann das Menschen, die davon überzeugt sind, aber vielleicht den zusätzlichen Aufwand scheuen oder vielleicht auch gar keinen Kinderarzt mehr haben in dem Alter, dann doch eine Möglichkeit zu geben, diese Impfung anzunehmen. Und ich glaube, unsere Positionen sind da gar nicht so weit auseinander. Auf keinen Fall mit Druck, auf keinen Fall gegen die eigene Überzeugung, auf keinen Fall ohne, dass man die Menschen davon überzeugt hat, dass man sie mitgenommen hat. Das ist alles nicht nur gegen die Interessen der Jugendlichen, sondern hinterlässt es auch Spuren dann für weitere Impfungen. Und man kann durchaus auch im Rahmen der Schule eben dann Privaträume schaffen, so ähnlich wie wir das ja beispielsweise auch bei den Blutspenden machen. Auch das geschieht in einem teilweise relativ öffentlichen Raum, aber es wird dadurch, dass die Dinge im Einzelnen dann mit jedem Menschen besprochen werden, immer die Privatsphäre gewahrt, und so kann das meines Erachtens bei den Impfungen auch erfolgen.
Und es gibt ja erfolgreiche Modelle, zum Beispiel in Ländern wie Portugal und Dänemark, da gibt es so Einladungs- und Erinnerungssysteme. Wäre das eine hilfreiche Variante für Deutschland?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben Beispiele für andere Situationen in unserem Land, in denen wir mit ganz, ganz vielen Maßnahmen gesundheitsförderliches Verhalten zum Beispiel erzeugt haben. Ein gutes Beispiel war die Kampagne zur Verhinderung des Rauchens oder zur Absenkung des Rauchens, die schon einige Jahre zurückliegt. Das waren 10 oder 12 verschiedene Maßnahmen, die da gemeinsam gewirkt haben. Und insofern bin ich ganz fest der Überzeugung, dass eine Kombination solcher Erinnerungsmails und das gute Vertrauen zu den Kindern und Jugendärzten und schließlich die Schule alle gemeinsam miteinander vielleicht den Erfolg erzielen, den wir haben möchten, dass wir nämlich den Großteil der Kinder und Jugendlichen geimpft bekommen.
Und warum nutzen wir nicht dafür auch schon die vorhandenen Vorsorgetermine, die es ja gibt für Kinder? Zwar nur bis zu einem gewissen Alter, aber warum wird das nicht sinnvoller noch genutzt?
Es wird sehr intensiv von den Kinder- und Jugendärzten bei den Vorsorgeuntersuchungen darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist zu impfen. Gleichzeitig ist das Jugendalter ein Alter, in dem auch die Vorsorgeuntersuchungen schwieriger sind im Hinblick auf die Teilnahme als im jungen Kindesalter, wenn doch viele Eltern mit ihren Kindern dort noch hingehen. Sobald die Jugendlichen dann mehr Autonomie haben und sich auch so gesund fühlen, dass sie nicht mehr die Veranlassung sehen, sich nochmal in der Ärzte Vorsorgeuntersuchung zu begeben, sehen wir sie dann auch weniger in den Praxen und das bedeutet natürlich dann auch weniger Zugang, weniger Möglichkeit, sie von der Notwendigkeit und der Sinnhaftigkeit des Impfens zu überzeugen.
Der Kinderarzt Professor Jörg Dötsch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Schule und Aufklärung bei Vorsorgeuntersuchungen braucht es, um die Impfquote gegen das HPV-Virus in Deutschland deutlich zu erhöhen. Vielen Dank für das Gespräch. Frauen und Männer sind unterschiedlich krank. Und damit meine ich jetzt nicht das Klischee vom Männerschnupfen. Nee, Symptome zeigen sich zum Beispiel anders. Oder Krankheiten müssen bei Männern anders behandelt werden als bei Frauen. Bisher werden diese Unterschiede aber noch zu selten in der Praxis berücksichtigt. Und auch im Studium wird geschlechtersensible Medizin kaum gelehrt. Das muss sich ändern. Davon sind einige engagierte Studierende fest überzeugt und bieten Zusatzvorträge und Workshops zum Thema Geschlecht in der Medizin an.
Brustschmerz, der den linken Arm ausstrahlt und ein Engegefühl. Das sind typische Symptome für einen Herzinfarkt. Typisch für Männer. Bei Frauen können Symptome auftreten, die nicht im Lehrbuch stehen. Bauch-, Rücken- und Kieferschmerz. Ein bekanntes Beispiel der geschlechtersensiblen Medizin. Das Geschlecht ist nicht nur für die Diagnose entscheidend, auch etwa in der Heilmittelkunde. Johann Schredelseker beschäftigt sich als Pharmakologe an der LMU in München damit, wie Arzneimittel auf den Körper wirken.
Da merkt man, dass Medikamente einfach in Frauen schneller oder langsamer aufgenommen werden, schneller abgegeben werden oder anders verteilt werden im Körper. Und da man auch bei der Arzneimittelentwicklung relativ viel auf Wirkung schaut und wenig auf Nebenwirkungen, ist bekannt, dass Frauen häufig auch die gleiche Wirkung auf ein Medikament zeigen, aber viel mehr Nebenwirkungen entwickeln.
Heißt, Frauen können schon von niedrigeren Dosen profitieren, während sie bei Standarddosierungen vermehrt Nebenwirkungen bekommen. Das ist zum Beispiel bei den blutdrucksenkenden Beta-Blockern der Fall. Frauen waren lange von klinischen Studien ausgeschlossen. Das ändert sich nach und nach und deshalb nimmt auch das Wissen jetzt erst Fahrt auf. In Beipackzetteln und im Medizinstudium ist es noch nicht angekommen. Denn geschlechtersensible Medizin ist kein fester Bestandteil der aktuell gültigen Approbationsordnung. Das ist der bundesweite Lehrplan zum Inhalt des Medizinstudiums. Sebastian Pagen, Mitgründer der studentischen Initiative Geschlecht in der Medizin, erklärt:
Deswegen muss keine Uni in Deutschland dieses Fachgebiet beibringen. Wenn sie es beibringen, ist es Eigeninitiative von einzelnen Dozierenden, einzelnen Instituten manchmal, die dann irgendwie Lust auf das Thema haben und das dann beibringen. Selbst wenn eine Uni das als etabliertes Wahlfach anbietet, hört das nur ein Bruchteil der Studierenden an dieser Uni und alle anderen nicht.
Der 23-Jährige will das ändern. Die Initiative Geschlecht in der Medizin setzt sich bundesweit dafür ein, dass geschlechtersensible Medizin verpflichtender Teil des Medizinstudiums wird. Studierende können auch selbst ein Wahlfach für ihre Kommilitonen organisieren, so wie Maxine Wolf mit ihrer Arbeitsgruppe an der Universität München.
Wir haben da schon die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, wenn dann die Studis sagen, das ist ein Fach, was uns interessiert und wir möchten es haben. Es ist nicht so, als ob das irgendwie auf taube Ohren stößt, aber ich glaube, dass vielen das überhaupt gar nicht klar ist, dass sie da Einfluss nehmen können.
Die Arbeitsgruppe bietet im Wahlfach Sexualität in der Medizin Vorträge über sexuell übertragbare Krankheiten, Schwangerschaftsabbrüche und Verhütung an. Außerdem können sich Studierende in Workshops mit sexueller Orientierung und Identität beschäftigen.
Also das ist so ein bisschen schade und schön zugleich. Schade, dass es eben nicht in der Approbationsordnung steht. Aber schön, dass wir eben sagen können, okay, uns ist das wichtig und deswegen bieten wir das an. Aber eben nur auf diese Initiative kommt es auch. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben keine Lust mehr, das Wahlfach anzubieten, hören auf, dann gibt es dieses Thema nicht mehr.
Die neue Approbationsordnung soll ab 2025 kommen. Sie enthält geschlechtersensible Medizin als verpflichtenden Teil des Studiums. Die Reform könnte sich jedoch wegen finanzieller Fragen verzögern oder sogar scheitern. Unabhängig davon hat Sebastian Pagen Hoffnung, dass der Druck der studentischen Initiativen für eine Öffnung bisheriger Lerninhalte sorgt und dass das Thema,
so wie es jetzt angefangen hat zu rollen, schneller rollt, dass es immer weiter vorangeht.
Geschlechtersensible Medizin in der Lehre ist für ihn ein erster Schritt zu einer insgesamt vielfältigeren Medizin.
Sarah Rondot berichtete. Die Inflation macht natürlich auch vor den Studierendenwerken in Deutschland nicht halt. Die betreiben etwa Mensen und Wohnheime und mussten jetzt die Mieten- und Essenspreise für Studierende zum Sommersemester leicht erhöhen. Das Deutsche Studierendenwerk ist alarmiert wegen dieser Preisentwicklung. Es will verhindern, dass die gestiegenen Kosten 1:1 an die Studierenden weitergegeben werden müssen. Und deshalb fordert es heute mehr staatliche Hilfe von den Ländern. Wie hart es tatsächlich auf dem Mietmarkt zum Beispiel abseits der Studierendenwohnheime zugeht, hatte zuletzt der Studentenwohnreport vom Institut der Deutschen Wirtschaft gezeigt. Andreas Kegel mit Zahlen und Beispielen aus München.
Ich wohne in einer Einzimmerwohnung in Neuperlach, also relativ weit außerhalb. 790 kalt.
795 Euro warm.
Ich zahle ungefähr, jetzt habe ich die Nebenkosten nicht ganz ausgerechnet, 750 Euro.
Obwohl unsere Umfrage natürlich nicht repräsentativ ist, wird schnell klar. Wer in München eine Bleibe sucht, muss auf dem freien Markt viel, viel Geld bezahlen. Besonders für BAföG-Empfänger ist das ein großes Problem, denn die Wohnkostenpauschale beträgt nur 360 Euro. In München ist das nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Miete, meint Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München.
Mit 360 Euro kann man in München kein Zimmer finanzieren, außer bei uns im Studierendenwerk. An anderen Hochschulstandorten bekommt man für 360 Euro sehr wahrscheinlich auch kein Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt.
Günstige Wohnheimplätze gibt es nicht einmal für ein Zehntel der Studierenden. Die meisten müssen sich auf dem freien Wohnungsmarkt umsehen. Und der ist in den bayerischen Großstädten leer gefegt. Wer mit Glück doch etwas findet, muss in der bayerischen Landeshauptstadt mit 760 Euro Miete rechnen. Für ein WG-Zimmer. Das sind 40 Euro mehr als vor einem Jahr. Ein Spitzenwert für ganz Deutschland. Und auch im Umland sieht es nicht viel besser aus, sagt Studienleiter Professor Stefan Braukmann vom Moses-Mendelssohn-Institut in Berlin.
Im Landkreis zahlen sie immer noch im Durchschnitt 685 Euro. Das heißt, sie müssen eigentlich schon fast nach Freising oder Ingolstadt gehen, um hier dann so ein Preisniveau um die 500 Euro als durchschnittlich zu erleben. Also das ist dann tatsächlich schon sehr schwierig.
Das ist eine Form der sozialen Auslese, kritisiert der Bildungsökonom. Viele werden bei den hohen Wohnkosten darüber nachdenken, ob sie überhaupt studieren. Wer sich die hohe Miete nicht leisten kann, der muss bei den Eltern wohnen bleiben und unter Umständen weite Strecken pendeln oder den Studienort an die finanziellen Möglichkeiten anpassen.
Viele, und hier ist ja auch eine große internationale Nachfrage, strömen weiterhin in die großen bekannten Hochschulstädte. Und da kann man sagen, das ist ein Luxusproblem. Aber es hat natürlich auch was mit den Anschlussmöglichkeiten nach dem Studium dann im Beruf zu landen zu tun und damit, dass es eben spezialisiertere Studiengänge dann in den großen Metropolen gibt.
Wer sich Großstädte wie München, Berlin oder Frankfurt nicht leisten kann, der kann sich überlegen, in Ostdeutschland zu studieren. Auch in Passau sind die WG-Preise mit 370 Euro vergleichsweise günstig. Es müsste sich also etwas ändern, so Ingo Wachendorfer.
Die BAföG-Sätze sollten regelmäßig erhöht werden und man könnte die Wohnpauschale auch anpassen, sodass sie in unterschiedlichen Hochschulstandorten unterschiedlich hoch ist.
Das allein wird die Misere nicht lösen, meint der Bildungsökonom Stefan Braukmann. Er fordert auch eine schnelle Umsetzung von staatlichen Bauprogrammen.
Da gibt es ja jetzt von Seiten der Bundesregierung das Förderprogramm Junges Wohnen, wo jetzt die einzelnen Bundesländer auch gehalten sind, massiv in den Ausbau von Wohnheimkapazitäten, Sanierung von Wohnheimen zu investieren.
Handeln tut Not, damit das Studium nicht noch mehr zu einem Privileg für Wohlhabende wird.
Und an dieser Stelle machen wir einen Schlusspunkt. Das war Campus und Karriere. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.